Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Der Hogwarts Express fährt nun vom Gleis 9 4 Drittel ab. Alle Schülerinnen und Schüler werden freundlich daran erinnert, ihre Fahrkarten bereitzuhalten und unverzüglich einzusteigen. All aboard!
Willkommen zu Gleis 9 4 Drittel, Portus Potter, ein Podcast zum Hinträumen und Nachreisen. Mein Name ist Nadine und ich bin heute euer Schaffner. Ich begrüße euch hier auf eurer Lieblingspodcast-Plattform zu einem zweiten gedanklichen Spaziergang durch Schottlands Hauptstadt. Schön, dass ihr Lust habt, mit mir erneut auf Spurensuche zu gehen. Ich nehme euch per Seit an Seit apparieren mit nach Edinburgh, also konzentriert euch, Ziel, Wille, Bedacht und los geht's. Ja, wir starten eigentlich da, wo wir in der letzten Episode aufgehört haben. Und zwar beim Greyfriars Kirkyard. Das ist ja ein Friedhof, von dem ich euch erzählt habe. Und in diesem Stadtteil wollen wir eigentlich auch direkt weitermachen. Und zwar startet unser Spaziergang nicht so weit von dort entfernt an der Potter Row Port. Das ist eine Unterführung und ich bin ganz ehrlich mit euch, da gibt es nicht viel zu sehen. Das ist einfach nur eine Unterführung, die den Namen Potter in sich trägt und deshalb ist sie für uns irgendwie ein bisschen interessant, beziehungsweise man trifft dort auf jeden Fall in sehr vielen Fällen auf Harry Potter Stadtführungen, die auch dort vorbeiführen, natürlich aus besagtem Grund. Und ich wollte eigentlich mal so ein bisschen in das Thema einleiten, indem ich euch von den Möglichkeiten der Stadtführung in Edinburgh erzähle. Da gibt es nämlich jede Menge. Also Harry Potter Stadtführungen sind dort hoch im Kurs, ähnlich wie in York, wo ich ja neulich war. Da wird auch Hexerei, also auf die Hexereigeschichte der Stadt verwiesen und dementsprechend auch einiges in Bezug auf Harry Potter angeboten. Und das ist in Edinburgh genauso. Solche Touren könnt ihr sicherlich direkt bei Stadtinformationen buchen. Ich bin da immer so ein bisschen, ich wollte jetzt sagen, moderner unterwegs. Heutzutage ist das gar nicht mehr so modern. Einfach mit der App sich was buchen. Ich nutze dafür super gerne Get Your Guide. Und wenn du bei Get Your Guide Harry Potter Stadtführung Edinburgh eingibst, dann findest du da halt jede Menge verschiedene und hast da eine breite Auswahl an Möglichkeiten. Das ist eine Option, wenn man sagt, ich möchte gerne wirklich navigiert werden und von einem Tourguide ein bisschen was erzählt bekommen. Ihr könnt es natürlich handhaben, wie ich und meine Freundin, einfach einen Reiseführer nehmen oder meinen Podcast auf die Ohren und dann so ein bisschen die Orte eigenständig erkunden. Da bin ich immer ein Fan von, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich wollte nur sagen, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeiten von Harry Potter Stadtführungen. Und als wir an dieser Potter Row Port, an dieser Unterführung waren, wo wir natürlich ein Foto gemacht haben, weil steht Potter dran, da sind wir auch auf so eine Gruppe gestoßen, die gerade einiges erzählt bekommen hat. Ja, also dementsprechend, die Möglichkeit gibt es unabhängig davon, wenn man eben auf eigene Faust erkunden möchte. Genau, wir gehen aber auf eigene Faust los und ihr folgt mir einfach mal. Wir sind jetzt bei der Potter Row Port gewesen und bewegen uns dann nochmal Richtung Westen, also nochmal zurück Richtung Friedhof. Direkt neben dem Friedhof, von dem ich vorhin und in der letzten Folge sprach, befindet sich die George Heriot School. Das ist eine altehrwürdige private Eliteschule, die 1628 als Krankenhaus erbaut wurde. Heute ist es eine Grund- und Sekundarschule und da gibt es tatsächlich ein paar Parallelen zu Hogwarts, warum das für uns so interessant ist. Es ist schon ein schlossartiges Gebäude, sieht jetzt nicht direkt aus, wie wir uns Hogwarts vorstellen oder vorgestellt bekommen haben in den Filmen. Aber es ist schon ein sehr schöner historischer Bau. Und dieses Gebäude besitzt 4 Türme. Und in den 4 Türmen sind 4 Häuser untergebracht. Das ist ganz interessant. Es gibt also in dieser Schule ein Häusersystem, ähnlich wie in Hogwarts. Natürlich sind es hier nicht Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin, sondern die Häuser Greyfriars, Lauriston, Rebum und Castle, wenn ich es jetzt alles richtig ausgesprochen habe. Das heißt, tatsächlich arbeiten die an dieser Schule, also mit einem Häusersystem, wo man meinen könnte, dass die Autorin da vielleicht sich ein bisschen was abgeguckt hat. Außerdem ist die Schule co-educational, im Gegensatz zu der Eliteschule Eton in der Nähe von Windsor. Eton ist ja ein reines Jungeninternat und an der George Heriot School gehen sowohl Mädchen als auch Jungen zur Schule, genau wie in Hogwarts. Es ist eine Tagesschule, also da ist tatsächlich ein Gegensatz zu sowohl Hogwarts als auch dem Elite-Internat Eton. Also es ist kein Internat, sondern die Kinder gehen dort tagsüber zur Schule. Und zwar in einem Alter von 3 bis 18 Jahren. Das heißt, es gibt da tatsächlich schon eine Art Kindergarten, Preschool, die da so ein bisschen hinleitet auf die George Heriot School. Und ja, die Kinder tragen dort Schuluniformen, genauso wie das in England überall üblich ist. Die Farben sind blau-weiß. Also ich konnte jetzt nichts finden, dass sie irgendwie unterschiedliche Kleidung je nach Hauszugehörigkeit tragen. Es gibt da ein ganz, ganz nettes Promo-Video, was man sich auf der Website angucken kann. Ich verlinke euch das mal in den Shownotes, wenn ihr Lust habt, da mal ein bisschen reinzustöbern. Da bekommt man einen ganz schönen Eindruck von der Schule, den man so im Spazierengehen tatsächlich nicht so gut bekommt, weil natürlich ist es ein großes Schulgelände und natürlich ist das so ein bisschen nach außen hin abgeschottet, dass da nicht jeder irgendwie umherspazieren kann. Dementsprechend schaut doch mal auf der Website vorbei, da könnt ihr euch noch ein bisschen mehr einen Eindruck der Räumlichkeiten und des Geländes machen. Ja, hat mich aber tatsächlich, wie gesagt, obwohl da doch einige Verschiedenartigkeiten sind, aber hat mich eben auch an das Elite-Internat Eton erinnert, weil ich da tatsächlich dieses Jahr auch vorbeigekommen bin. Und auch das ist eher so ein bisschen von der Öffentlichkeit abgeschottet. Man kann von Weitem halt mal ein Foto machen, aber aber trotzdem interessant, weil das natürlich auch wieder als Inspiration von Hogwarts gilt. So genau bestätigt ist immer nicht alles von der Autorin. Es liegt aber tatsächlich sehr nahe. Man kann diese Schule nämlich zum Beispiel von einem Fenster des ehemaligen Elephant House, von dem ich in der letzten Folge berichtet hatte, gut sehen. Dementsprechend wird eben davon ausgegangen, dass die Autorin einen Blick auf diese Schule hatte, als sie an ihrer Geschichte schrieb. Und dann kann natürlich sein, dass da so ein paar Ideen mit eingeflossen sind. Genauso ist es ja mit dem Friedhof, über den sie dann höchstwahrscheinlich spaziert ist, da er einfach direkt in der Nähe des Elephant House liegt. Davon hatte ich ja letzte Woche erzählt. So, wir gehen jetzt aber mal bei unserem Spaziergang weiter. Wir sind ja immer noch am Greyfriars Kirkyard und da hatte ich euch ja erzählt von dieser Gedenkstatue, dem Greyfriars Bobby. Und wenn wir uns jetzt dort mal aufhalten, dann bewegen wir uns aus dieser Position Richtung Norden und gehen mal einmal die Candlemaker Row, ich sag mal nach oben, also Richtung Norden entlang. Und kommen dann in die Nähe der Merchant Street und ganz in der Nähe von diesem Abzweig finden oder fanden wir, das müssen wir nachher mal noch diskutieren, das Angel Wings Wall Art Mural. Das zählt zu den meistgeteilten Street Art Werken auf Social Media. Und zwar hier nicht der direkte Zusammenhang zu Harry Potter. Wir sind da auch zufällig vorbeigekommen, aber es hat schon seinen Grund, dass es so oft auf Social Media geteilt wird. Es ist ein wirklich schönes Stück Kunst an einer Hauswand. Es soll Engelsflügel darstellen, die in ihrer Farbe allerdings eher an einen Phönix erinnern. Das war der Grund, warum wir da irgendwie stehen geblieben sind und meinten, oh, guck mal hier, wie so ein Phönix. Da kann man sich da vorstellen und dann Fotos von sich mit diesen Flügeln machen. Ich muss zugeben, ich bin vielleicht ein bisschen zu klein für die Flügel. Das heißt, ich glaube, bei etwas größeren Menschen wirkt das noch ein bisschen besser. Aber war schon eine coole Geschichte. Und ist ganz hübsch, sich davor zu fotografieren. Jetzt sprach ich ja davon, dass es dort existiert oder existiert hat. Und ich hatte ja gesagt, ich war 2022 in Edinburgh. Seitdem ist natürlich einiges an Zeit vergangen. Und ich wollte selber nochmal nachvollziehen, um euch zu erzählen, an welcher Stelle diese Wall Art nun zu finden ist. Und als ich dann das so ein bisschen nachgeschaut habe und im Street View mir angesehen habe, hatte ich das Gefühl im Street View, dass dieses Bild übersprayt wurde. Also ich weiß natürlich nicht, wie da der aktuelle Stand der Dinge ist. Und es sah jetzt nicht aus, als wäre da ein schönes Bild, ein neues Bild drüber, sondern wirklich beschmiert. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mal ausgebessert wurde, in welchem Zustand diese Flügel jetzt zu finden sind. Vielleicht seid ihr ja demnächst mal in Edinburgh und dann berichtet mir doch bitte gerne mal, wenn ihr dort in der Candlemaker Row seid, nahe dem Abzweig Merchant Street, wie es aussieht, ob es das Bild noch gibt. Wäre wirklich schade, generell furchtbar schade, oder schade ist gar nicht das richtige Wort, wenn man so mit Kunst umgeht. Also ich würde mich freuen, wenn es noch da ist. War ein schönes Fotomotiv und genau, ihr findet das Bild von mir auf jeden Fall dann auch auf Instagram, wo ich ja immer das begleitende Bildmaterial poste, unter gleis-9¾-podcast. Und da ist ein Bild von mir mit diesen Engelsflügeln. Wir haben es tatsächlich in dem ersten Moment damals so ein bisschen als so ein Phönix interpretiert, obwohl es natürlich auch keine wirklichen, ja, ich weiß auch nicht. Wir sind, glaube ich, durch die Farbe drauf gekommen. Aber das Bild werdet ihr dann dort sehen. Ich habe auf dem Bild, glaube ich, auch ein T-Shirt an mit einem meiner liebsten amerikanischen Harry Potter Podcasts. Also so ein bisschen Schleichwerbung. Könnt ihr ja mal sehen, ob ihr das entdeckt. Dann würde ich sagen, bewegen wir uns von dort einmal weiter Richtung Norden, Richtung Old Town. Und wir landen dann eigentlich, wenn wir so ein bisschen unserem Auge folgen, beim Edinburgh Castle. Das können wir ja sehr gut entdecken dadurch, dass es eben sehr präsent auf dem Berg gelegen ist. Am Edinburgh Castle angekommen, entdecken wir, wenn wir genau schauen, weil tatsächlich ist es gar nicht so offensichtlich, den sogenannten Witch's Well. Der Witch's Well wird auch im Deutschen als Hexenbrunnen bezeichnet und ist ein inzwischen trockener Trinkwasserbrunnen. Dieser Brunnen ist ein Denkmal für die auf dem Scheiterhaufen verbrannten Frauen der Stadt Edinburgh. Tatsächlich fand die große schottische Hexenjagd 1661, 1662 in Edinburgh statt. Und dementsprechend wurde hier ein Denkmal für die Opfer dieser Jagd gesetzt. Ich denke, da hat jeder schon mal von gehört. Und hier haben wir auf jeden Fall wieder eine Parallele zu Harry Potter, wenn wir uns erinnern. In Harry Potter und der Gefangene von Azkaban am Anfang des Buches macht Harry seine Hausaufgaben für Geschichte der Zauberei. Und es geht um die Hexenverbrennung. Und es geht darum, dass diese völlig sinnlos war, weil echte Hexen und Zauberer einen Flammengefrierzauber ausübten und nur ein angenehmes Kitzeln verspürten und sich dementsprechend aus Lust und der Freude mehrere Male in verschiedenen Verkleidungen fangen und verbrennen ließen, in Anführungsstrichen. Das wirft natürlich irgendwie ein ganz lustiges Bild auf die Geschichte. Ganz so lustig, beziehungsweise überhaupt nicht lustig war es natürlich eigentlich. Tatsächlich wurden da Frauen verfolgt, die sich mit Medizin auskannten und teilweise vielleicht so gut auskannten, dass es einigen Männern Angst machte, dass es dazu führte, dass sie meinten, diese Frauen seien mit dem Teufel im Bunde. Man sprach von Satanismus und verbrannte diese Frauen auf Scheiterhaufen. Das Ganze fand in Edinburgh bis 1736 statt. Und das müssen wir uns jetzt mal einmal durch den Kopf gehen lassen. 1736. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bevor ich es an der Uni anders gehört habe, dachte ich immer, dass die Hexenverbrennung irgendwie eine Sache des Mittelalters gewesen ist. Ist es nicht. Die Hexenverbrennung fand in der frühen Neuzeit statt. Und wie gesagt, in Edinburgh final bis 1736, das ist nicht lange her, wenn wir auf das große Bild der Geschichte blicken, die Erde so hinter sich hat, dann ist das nur ein Wimpernschlag von uns entfernt. Und immer wieder schockierend, was für Dinge noch vor wenigen Jahrhunderten stattfanden, teilweise auch vor wenigen Jahrzehnten, welche Gesetze bis vor kurzem noch aktiv waren. Also das ist immer wieder erstaunlich und zum Teil auch schockierend. Genau, also mit diesem Hexenbrunnen wurde quasi ein Denkmal für diese Frauen gesetzt. Es gibt immer wieder Diskussionen, dieses Denkmal vielleicht zu erneuern, zu verändern. Es fällt gar nicht so stark ins Auge, aber bis jetzt ist da noch nicht viel mehr passiert. So, wir begeben uns jetzt vom Edinburgh Castle auf die sogenannte Straße Castle Hill, heißt sie tatsächlich, und die führt dann auf die High Street. Und wir befinden uns damit dann auf der Royal Mile. Die Royal Mile ist die berühmteste Straße der Stadt. Sie führt von Edinburgh Castle zum Holyrood Palace und hat eigentlich viel, viel in sich vereint. Natürlich viele Touristenattraktionen, Shops, Restaurants, alles ohne Ende dort vorhanden. Wir selbst hatten dort eine Unterkunft für eine Nacht, weil, das erzähle ich gleich nochmal näher. Wir hatten unsere Unterkunft gebucht und die waren einer Nacht am Ende nicht mehr verfügbar und wir mussten dann nochmal für eine Nacht umschwenken und hatten dort auf der Royal Mile eine Unterkunft, zu der ich gleich nochmal komme. Auf der Royal Mile befindet sich auch das Rathaus, was seit 1811 Sitz des Stadtrates von Edinburgh ist. Im Innenhof der Edinburgh City Chambers befinden sich bronzefarbene Handabdrücke, und zwar von vielen verschiedenen Personen, die für besondere Leistungen mit dem sogenannten Edinburgh Award ausgezeichnet worden sind. Und die Autorin der Werke wurde tatsächlich 2008 mit dem sogenannten Edinburgh Award ausgezeichnet. Also finden wir dort in dem Innenhof der Edinburgh City Chambers die bronzefarbenen Handabdrücke von J.K. Rowling, die inzwischen nicht mehr bronzefarben sind. Die sind tatsächlich immer so in Quadraten angeordnet, also pro Person zwei Handabdrücke und die Quadrate sind nochmal in vier Quadrate unterteilt. Das heißt, wir haben immer vier Personen auf so einer Gedenktafel im Boden und auf dem Viererquadrat, auf dem J.K. Rowling ihre Handabdrücke hinterlassen hat, sind ihre tatsächlich am abgenutztesten. Also wie gesagt, das Bronze gar nicht mehr so richtig zu erkennen. Es galt immer, unter Potterheads so J.K. Rowling dort einmal High Five zu geben. 2022 haben wir das gemacht. Ich habe schon oft und zur Genüge darüber gesprochen, dass da die Position der Autorin noch nicht in den Medien so öffentlich, öffentlich kundgetan wurden von ihr, ihre politischen Statements. Sie wurde dort als eine bekannte Bürgerin der Stadt verewigt. Das als Information am Rande. So, und jetzt würde ich gerne einmal zu unseren Unterkünften kommen. Ich hatte ja davon gesprochen, dass wir eine Unterkunft in der Nähe vom Arthur's Seat hatten, von diesem großen vulkangesteinigen Berg mitten in der Stadt. Und davon wollte ich euch mal kurz erzählen, falls das für euch eventuell von Interesse ist. Ich habe ja schon mal ganz am Anfang erzählt, wenn ich hier von Hotels, von Restaurants, von Essen, was ich gegessen habe, spreche, hat das eine total subjektive Note und ist natürlich auf meine Bedürfnisse abgestimmt. Und ich erzähle euch vielleicht auch, wenn mir irgendwas nicht so gut gefallen hat, aber das kann für jeden natürlich ganz unterschiedlich aussehen. Und wenn ich euch jetzt von dieser Unterkunft erzähle, dann kann es gut sein, dass ihr sagt, oh Gott, das wäre ja überhaupt nichts für mich. Völlig fein, aber vielleicht findet irgendjemand anderes da Inspiration und sagt, Mensch, das ist genau das, wonach ich suche. Wir waren damals zu dritt im Destiny Student Holyrood. Das ist eine Studierendenunterkunft auf dem Campus. Diese Studierendenunterkunft vermietet Zimmer, wenn diese nicht von Studierenden belegt sind. Und die sind der Öffentlichkeit zugänglich. Man kann das über Booking, Check24 und so weiter buchen und man benötigt an dieser Stelle keinen Studentenausweis. Das ist ganz wichtig zu wissen, auch wenn es eine Studierendenunterkunft ist. Wir brauchen hier keinen Studentenausweis. Das sage ich extra dazu, weil ich Gegenteiliges erlebt habe. Dieses Einmieten in Studierendenunterkünfte ist eine Sache, die für mich einfach perfekt passt. Ich finde es großartig, es ist preisgünstig, es ist einfach gehalten und meist in ganz guter Lage. Ich mag das total gerne. Ich habe das hier in Edinburgh gemacht. Ich habe es nochmal in Newport in Wales gemacht. Und ich wollte es auch in York machen dieses Jahr und habe dann kurz vorher feststellen müssen, dass ich da nicht reinkomme ohne Studierendenausweis. den ich aktuell nicht mehr besitze. Da wurde ich am Flughafen angerufen. Ich wollte gerade von Berlin losfliegen. Und da wurde mir gesagt, ja, wir brauchen noch Ihren Studierendenausweis. Und ich war so, was? Wieso? Ja, wir lassen ja nur Studierende in unsere Unterkunft. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil, wie gesagt, ich habe das schon zweimal gemacht. Und da war auch, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, tatsächlich bei der Destiny Student in Holyrood Bray House in Edinburgh steht deutlich geschrieben, dass man keinen Studentenausweis braucht auf die Nachfrage eines Touristen. Und ja, das war tatsächlich in York nicht irgendwo vermerkt und war ein kleines Drama. Ich musste dann nämlich, die waren null nachgiebig. Ich musste quasi, nachdem ich gelandet war, es war ja absoluter Stress, ich bin in London gelandet, war noch eine Nacht in London und hatte dann Zeit, mir in der Zeit eine neue Unterkunft in York zu suchen. Und war auch ganz glücklich, dass ich am Ende den Differenzbetrag von Check24 erstattet bekommen habe, weil ja, das tatsächlich festgestellt wurde, dass es nicht mein Verschulden war. Es hätte auf der Website deutlich gemacht werden müssen, dass ein Studierendenausweis erforderlich ist, vor allem, weil das in den meisten Fällen nicht so ist. So, das heißt, diese Studierendenunterkunft in Edinburgh vermietet die Zimmer an jedermann. Aber man muss halt wirklich schnell sein. Also die Unterkunft ist nicht ja, so unendlich reich an Zimmern, die verfügbar sind, da natürlich eben auch Studierende dort wohnen. Und dementsprechend war es so, dass wir das 2020 unsere Reise geplant hatten. Ich hatte ja erzählt, dann kam Covid dazwischen, wir mussten alles stornieren. Und wir hatten uns diese Unterkunft rausgesucht und fanden das ideal für uns. Und ja, dann kamen wir aber in die Situation, dass als wir es 2022 buchen wollten, wir nur, ich weiß gar nicht, wie viele Nächte wir da waren, 4 oder 5. Auf jeden Fall haben wir eine Nacht weniger bekommen, als wir ursprünglich geplant hatten in der Unterkunft. Wir wollten aber auf die Unterkunft nicht verzichten und haben uns dann entschieden, noch eine Nacht woanders zu machen, erzähle ich gleich. Genau, also wir waren dann in diesem Destiny Student Holyrood. Toller Ausgangspunkt auch für Leute, die gerne sportlich unterwegs sind. Da ist ja der große Park direkt um die Ecke, wo man wandern kann, wo man joggen kann, Yoga, alles. Also es ist da wirklich vielfältige Möglichkeiten. Es gibt eine 24-Stunden-Rezeption, finde ich immer auch ganz toll, wenn man gerade spät einchecken möchte. Alle Zimmer dort haben ein eigenes Badezimmer. Das ist für mich absolut notwendig. In den meisten Fällen ein schmales Doppelbett. Das ist tatsächlich 1,20 Meter breit, eine etwas ungewöhnliche Breite. Und ich muss sagen, wir hatten uns so aufgeteilt. Ich habe alleine ein Zimmer gehabt und meine beiden Freundinnen hatten zusammen ein Zimmer. Und die haben sich dementsprechend auch dieses Bett geteilt. Ich glaube, ich muss euch nicht sagen, dass 1,20 zu zweit schon super schmal ist, muss man wissen, ob man das mag. Also ich weiß, meine Freundin meinte, brauchst du jetzt nicht nochmal, weil es einfach super, super eng ist. Genau, für mich alleine auf 1,20 zu liegen, perfekt, keine Probleme. Es gibt für jedes Zimmer frische Bettwäsche und es gibt eine Gemeinschaftsküche und einen gemeinschaftlichen Wohnbereich am Ende jedes Flures. Also wir haben quasi mehrere Zimmer, die zu einem Flur gehören und am Ende des Flures gibt es dann diese Küche mit noch einer Couch-Ecke, wo ein Fernseher steht und so. Und das finde ich halt total cool, weil du hast dein Zimmer. Die Zimmer sind natürlich auch so ausgestattet, dass du sie als Studierender benutzen kannst. Das heißt, es gibt auch einen Schreibtisch und eine Pinnwand und so weiter. Das braucht man natürlich nicht unbedingt alles, wenn man im Urlaub ist, aber ist da. Und man hat sein eigenes Bad mit Dusche. Und dann kannst du den Flur runtergehen und hast da halt eine Küche. Du hast einen Kühlschrank, das ist natürlich ein großes Plus gegenüber einem Hotel, wenn man sich selbst versorgen mag und möchte. Du kannst in dem Kühlschrank, in dem Gefrierfach Sachen einlagern. Es gibt Küchenutensilien, du kannst dein Essen selbst kochen. Es gibt aber auch eine Mikrowelle, wenn du nur irgendwas aufwärmen willst oder so. Ich mag das total gerne, im Urlaub mich selbst versorgen. Dann habe ich irgendwelche Dips und Aufstriche im Kühlschrank stehen, kann mir jeden Morgen mein Brot schmieren. Und dann kann man ja auch essen. Also abends, gebe ich zu, bin ich manchmal so ein bisschen der Typ schnelle Küche, Mikrowelle. Da gibt es halt bei Tesco unheimlich viel Auswahl, was Fertiggerichte angeht. Auch typisch klassisch britische Gerichte, irgendwelche Pies oder ähnliches. Genau. Das mag ich da total gerne und es hat mir jetzt im Urlaub tatsächlich ein bisschen gefehlt, als ich im Hotel war. Es war ein wirklich schönes Hotel, wo ich in New York war, aber es war halt nur meine Alternative und ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, mich selbst zu versorgen. Also ich konnte zumindest nicht abends mir irgendwie Sachen kochen oder in der Mikrowelle warm machen. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Aber deshalb habe ich das total zu schätzen gelernt, dieses, ich habe mein Zimmer, mein eigenes Bad, habe aber eine Küche, wo ich was zubereiten kann. Genau, es gibt dort wohl auch private Ferienwohnungen und Studios mit eigener Küche, kann man wohl ebenfalls buchen, aber wie gesagt, das ist ja auch immer viel ausgebucht, dadurch, dass das Angebot nicht so riesig ist, wenn die Studierenden tatsächlich dort wohnen. Ja, von der Unterkunft ist es tatsächlich auch nicht weit zum Palace of Holyrood House. Das hatte ich ja auch schon kurz erzählt, dass das die Unterkunft der Königsfamilie in Edinburgh ist. Und tatsächlich, das überschnitt sich fast nicht ganz. Also ich hatte erzählt, wir sind mit dem Hogwarts Express am 1. September 22 gefahren und sind dann kurz danach wieder zurück nach Deutschland geflogen. Und am 8. September 22 ist ja Queen Elizabeth die Zweite verstorben und sie verweilte oder ihr Körper verweilte dann nach der Abreise im hohen Norden von Schottland, von Balmoral, wo sie verstorben war, verweilte der Körper dann eben noch 24 Stunden in diesem Palace of Holyrood House in Edinburgh und war dort, ich weiß gar nicht, ob an der Stelle oder an einer anderen Stelle in Edinburgh. Auf jeden Fall war er ja größtenteils auch für die Öffentlichkeit zugänglich, damit das Volk sich von der Queen verabschieden konnte. Also das heißt, das war auch ein monumental wichtiger Punkt in der Geschichte von Großbritannien, der da quasi nur wenige Tage, nachdem wir abgereist sind, in der Nähe der Unterkunft auch stattfand. Ja, also ich kann diese Unterkunft absolut empfehlen. Ich habe es da wirklich gerne gemocht. Na klar, ist es nicht super modern. Klar, ist es jetzt nicht das perfekt sauberste Hotel, in dem ich je war. Es ist einfach gehalten. Es ist super preisgünstig. Es hat eine gute Anbindung. Es ist jetzt nicht direkt in der Altstadt. Man hat schon ein Stückchen zu laufen, wenn man in die Altstadt will oder mit dem Bus zu fahren. Aber wie gesagt, Arthur's Seat direkt fußläufig erreichbar. Und es ist einfach wirklich für mich ein Modell, was super funktioniert. Ich verstehe, dass es nicht für jeden so ist. Wie gesagt, meine Freundin war so, na, brauche ich jetzt nicht unbedingt nochmal. Und als wir dann letztes Jahr in England unterwegs waren, haben wir uns auch ein Airbnb gemietet, was ganz anders war. Es war ein richtiges, süßes, altes Haus in den Cotswolds. Das natürlich vom Charme nicht zu vergleichen. Also vom Charme viel mehr Pluspunkte, aber eben auch deutlich teurer. Und da muss man wissen, worauf man bei einer Reise in dem Moment gerade so ein bisschen den Fokus legt. Und ja, ich mag solche Unterkünfte einfach sehr gerne und würde das auch immer wieder nutzen, obwohl ich natürlich so einen kleinen Schock bekommen habe nach der Aktion in York, wo mir kurz vorher gesagt wurde, dass ich den Studentenausweis brauche. Aber das, ja, hätte ich jetzt, glaube ich, auf dem Schirm und würde das nächste Mal vorher erfragen. Und dann haben wir tatsächlich noch eine Unterkunft, wie gesagt, auf der Royal Mile gehabt und auch das, glaube ich, eine sehr kontroverse Diskussion, ob einem das gefällt. Das war das Royal Mile Backpackers und das ist ein Hostel. Und ich weiß, Hostels muss man nicht mögen und ich gebe zu, ich mag die auch nicht sonderlich gern. Also Gemeinschaftsunterkünfte, dann auch noch eine gemeinschaftliche Toilette, eigentlich gar nicht mein Ding. Aber ich habe den Vorteil, dass ich wirklich sehr gut schlafen kann und sehr gut an jedem Ort überhaupt schlafen kann. Das heißt, ich habe keine Probleme, nachts zur Ruhe zu kommen, wenn noch fremde Menschen mit mir in einem Raum schlafen. Ja, ich finde es halt irgendwie nur ein bisschen, es ist sehr ungewöhnlich. Man muss sich daran gewöhnen, wenn man das nicht so oft macht. Und wir haben es in dem Fall einfach nur gemacht, um diese eine Nacht noch zu überbrücken, möglichst preisgünstig. Aber ja, ich muss sagen, das Hostel hatte eine super Lage, war wirklich perfekt auf der Royal Mile gelegen, aber war jetzt nicht so toll, weil es hatte auch keine Vorhänge vor den Betten. Das ist ja auch unterschiedlich, aber es gibt ja wirklich inzwischen viele Hostels, die die Betten mit Vorhängen versehen haben, sodass man so einen abgegrenzten Bereich hat und so ein bisschen das Gefühl von Privatsphäre. Das gab es dort nicht. Das fand ich nicht so schön. Würde ich, glaube ich, auch so nicht nochmal buchen. Ich finde, Hostels funktionieren für mich für eine Nacht, nicht für länger. Aber wenn man mal so eine Nacht überbrücken will, dann geht das. Und was ich zu dem Royal Mile Backpackers einfach nur ganz kurz erzählen wollte, das war auch schon wieder so ein Zufall, es glaubt uns kein Mensch. Wir waren da, sind eingecheckt und sind dann zu dritt ja in ein Zimmer gekommen, wo schon andere Leute waren. Und die Zimmer waren thematisch kategorisiert. Und ich glaube, es gab Star Wars, es gab Herr der Ringe und es gab natürlich auch Harry Potter. Und was haben wir bekommen? Das Harry Potter Zimmer. Ohne nachzufragen hatten wir die Betten Hermine, Dumbledore und ich weiß gar nicht mehr. Harry? Ja, es gab auch ein Bett Voldemort und da lag auch jemand, der uns ein bisschen suspekt war. Also das war dann nicht so cool. Aber ansonsten, auch wenn das Zimmer jetzt nicht viel Charme hatte, wirklich nicht. Aber es war so lustig, dass die Betten Harry Potter Beschriftungen hatten, dass wir nicht danach gefragt hatten und das zufällig bekommen haben. Und dann hing auch noch eine große Karte des Rumtreibers an der Wand. Das war dann schon irgendwie wirklich ganz cool, muss ich sagen. So, wenn wir jetzt von unserem Hostel einfach mal zwei Querstraßen weiter uns nach oben begeben, nördlich, liegt dort die berühmte Princess Street. Und die Princess Street, dort finden wir ein Hotel, was mit einem ganz anderen Komfort ausgestattet ist als das, was ich jetzt eben alles so erzählt habe. Das Balmoral Hotel ist ein Luxushotel mit viktorianischer Fassade und nein, wir haben dort nicht geschlafen. Natürlich nicht. Ihr habt gerade gehört, wie unsere Budgets für Unterkünfte sind. Anfang 2007 mietete sich die Autorin von Harry Potter dort tatsächlich eine Suite mit der Nummer 552 und diese Suite heißt seitdem nur noch J.K. Rowling Suite. Und tatsächlich lebte die Autorin dort ein halbes Jahr, von August 2006 bis Januar 2007. Und auch wenn ihr jetzt sagt, ja, okay, brauche ich aber nicht, da hinzukommen, ihr werdet es euch wahrscheinlich auch nicht leisten können, es sei denn, ihr seid sehr reich, denn die Unterkunft kostet ab 2090 Pfund pro Nacht für zwei Personen. Aber hey, da ist immerhin schon Frühstück inklusive. Genau, aber trotzdem finde ich das auch wieder interessant, weil die Autorin eben ein halbes Jahr dort auf den 55 Quadratmetern dieser Suite gelebt hat. Das ist ja quasi eine kleine Wohnung. Und ja, weshalb es so relevant ist, ist eben die Tatsache, dass sie dort in Ruhe die Heiligtümer des Todes zu Ende schrieb. Also die letzten Worte, Zeilen, Kapitel, ich weiß nicht genau, sind eben in diesem Hotelzimmer entstanden. Und ja, da denke ich auch, das ist natürlich irgendwie die Magie, die da in der Luft liegt. Ja, wie gesagt, man kann diese Unterkunft heute als J.K. Rowling Suite mieten. Auch hier werde ich euch mal einen Link in die Shownotes packen, damit ihr euch das mal angucken könnt. Das sind elegante Designelemente, die da mit magischen Details ineinander fließen. Es ist tatsächlich die einzige lila Tür im ganzen Hotel und sie hat einen Türklopfer in Eulenform und in diesem Hotelzimmer befindet sich auch eine Hermes-Marmorbüste, fragt mich nicht wieso, also wenn man sich die Bilder anguckt, sie steht da auch so random rum, ich weiß es nicht, scheint einfach irgendwie schick zu sein, vielleicht wenn man reich ist, ich weiß es nicht. Und diese Marmorbüste ist handsigniert von J.K. Rowling, während sie dort gelebt hat. Und ich frage mich halt so, ob sie vorher gefragt hat oder ob sie tatsächlich die Arroganz besessen hat, das einfach mal zu signieren. Das war ja bestimmt auch ein recht teures Stück. Aber ja, das ist also auch ein Ort, der für Harry Potter einfach von großer Relevanz ist, weil dort die letzten Zeilen entstanden sind, so wie die ersten Zeilen im Elephant House entstanden sind. Auch der Kontrast, ne, wirklich interessant, das nochmal zu reflektieren. Also der Kontrast, dass die Autorin gestartet hat, im Elephant House in Cafés zu schreiben, teilweise auf Servietten, einfach aus dem Grund, dass ihre Wohnung zu kalt war und sie nicht das Geld hatte, sie zu heizen. Und den letzten und siebten Teil schon im Jahr 2007 verfasste sie in einem Hotelzimmer, was heute um die 1000 Pfund pro Person pro Nacht kostet. Natürlich ist das saisonabhängig, aber ja, den Kontrast, das muss man sich einfach mal vor Augen halten, ne? Ja, und von den ganzen Unterkünften machen wir jetzt mal einen Sprung und es wird jetzt einfach mal noch ein bisschen kulinarisch. Und ich muss sagen, ich habe euch ja in meinem letzten Instagram-Post versprochen, dass ich euch mitnehme in einen Zaubertrankunterricht wie in den Kerkern von Hogwarts. Und es tut mir wahnsinnig leid, weil ich mich erst danach dann intensiv nochmal mit der Thematik befasst habe. Aber ich muss euch enttäuschen, weil ich kann euch kurz davon erzählen, aber ich glaube, es macht keinen Sinn, hier auszuschweifen. Denn tatsächlich ist das Restaurant oder die Bar, von der ich euch erzählen wollte, The Cauldron, anscheinend inzwischen geschlossen, bankrott gegangen. Und wundert mich tatsächlich eigentlich, weil dieser Laden, als wir da waren, sehr ausgebucht war. Es ist gar nicht leicht gewesen, da irgendwie einen Slot zu buchen. Und die Slots waren auch immer zeitlich begrenzt. Also wenn man da einen Tisch in dieser Bar hatte zu einem Afternoon Tea, dann konnte man da nicht rumchillen, so lange wie man wollte, sondern tatsächlich war der Tisch, ich weiß nicht genau, auf anderthalb oder ein Dreiviertelstunde oder so begrenzt. Und dann musste man den Tisch auch wieder räumen. Und wenn man nicht fertig war mit Essen, haben sie einem alles eingepackt. Es war überhaupt kein Problem und war auch großartig, weil man hatten am nächsten Tag wirklich richtig, richtig leckere Sachen noch. Aber ja, man musste dann den Tisch verlassen. Das heißt, es wirkte 2022 schon so, als wäre der Laden gut gebucht. Woran das jetzt genau liegt, dass die Kette, muss man auch sagen, tatsächlich pleite gegangen ist, denn es gab auch Filialen in London, in Dublin und in New York City. Das kann ich jetzt nicht genau nachvollziehen. Ich muss auch sagen, wenn man auf die Insta-Seite schaut, findet man da immer noch Posts, die Sachen bewerben und ich verstehe es einfach nicht ganz, weil auf der offiziellen Website steht einfach ein Abschiedsschreiben, dass das Restaurant so nicht weiter existieren wird oder das Café, wie auch immer, Bar, wie man es bezeichnen möchte. Ja, also wofür da jetzt genau beworben wird, kann ich nicht verstehen. Auch bei Google steht, dass die Bar dauerhaft geschlossen ist. Ja, das heißt, es tut mir total leid, dass ihr mir das nicht nachmachen könnt. Ich habe aber mal versucht zu schauen. Ich glaube, es gibt Alternativen dazu und es gibt inzwischen einige, die auf diesen Zug aufgesprungen sind und das ähnlich nachmachen. Genau genommen wird da sowieso nicht mit Harry Potter an sich beworben, sondern es wird immer gesagt, das ist hier einfach Magie und wir brauen Zaubertränke unabhängig von jedem Franchise. Also tatsächlich, ja, wie gesagt, scheint es da auch Alternativen zu geben. Ich habe jetzt mal geschaut, es gibt die Magic Potions Tavern. Ich weiß nicht, wie man es in Englisch ausspricht. Tavern? Naja, auf jeden Fall könnt ihr da ja mal schauen. Ich vermute, dass das vielleicht so ähnlich ist. Bei uns war es tatsächlich so, wir konnten halt so ein Traditional Adult Wizard Afternoon Tea buchen und der hat 2022 40 Pfund pro Person gekostet. Das ist natürlich teuer, aber ich muss euch sagen, Afternoon Tea, so bekannt das in Großbritannien ist, so teuer ist es auch. Also es ist, ich hätte mal gedacht, dass man das wirklich auch günstig machen kann. Aber im Großen und Ganzen, wenn man ein bisschen Ambiente haben möchte, ist das generell immer sehr teuer. Allerdings ist so ein Afternoon Tea auch nicht nur so eine Kaffeemahlzeit, sondern es ist tatsächlich doch deutlich mehr als das von der Menge auch des Essens, die da aufgefahren wird. Wie gesagt, wir hatten jede Menge übrig, was wir dann am nächsten Tag noch unterwegs verzehrt haben. Also es gibt dann bei so einem Afternoon Tea, es gibt natürlich Tee, es gibt Sandwiches, es gibt Scones mit Clotted Cream und Marmelade und es gibt Kuchen verschiedenster Couleur. Also ja, das war halt wirklich, wo wir waren, total cool. Ich kann es ja nur aus der Perspektive jetzt erzählen. Also wir kamen dahin und jeder hat einen Zaubererumhang bekommen. Und dann kam da eine Dame, die sehr in ihrer Rolle war und uns da eingeleitet hat in das Thema Zaubertränke brauen. Dann gab es Karten, es gab ein Rätsel, mit dem man überhaupt erstmal die Box, in der die Zutaten war, öffnen konnte. Und mit dem Zauberstab, den wir bekommen haben, musste man, glaube ich, einen richtigen Code oder so auswählen. Und dann hat sich diese Kiste geöffnet und da gab es dann verschiedene Kräuter und Zutaten, um sich selbst einen Tee zu mischen. Man konnte das auch mit einem Mörser zerstoßen. Das ja, war schon so ein Do-it-yourself-Effekt, der wirklich Spaß gemacht hat. Und man konnte so ganz individuell die Geschmacksrichtung seines Tees festlegen. Und dann gab es halt verschiedene chemische Geschichten, die dafür gesorgt haben, dass sich die Getränke verfärbt haben, wenn man sie ineinander gekippt hat. Das war auch total cool. Ja, also eine richtig magische Geschichte irgendwie. Und dann bekamen wir halt eine Etagere, auf der ganz oben ein Drachenei abgebildet war, also raufgesetzt war. Und auf der Etagere standen dann eben all diese Leckereien. Und wir konnten uns da durchsnacken. Aber man war halt wirklich beschäftigt damit, sich selbst was zu brauen, zu schauen, was macht das hier wirklich für chemische Effekte, die Spaß machen. Das war total cool. Also man hat da eben nicht nur das Essen, was wirklich, wirklich reichhaltig war, bekommen, sondern auch, das war einfach wirklich pure Erlebnisgastronomie, wie man sie sich vorstellt. Und dementsprechend war der Preis meiner Meinung nach gerechtfertigt. Ja, aber wie gesagt, super schade, dass das so nicht mehr existiert. Vielleicht findet ihr da eine Alternative, dann berichtet mir gerne davon. Es gibt auch tatsächlich noch eine andere Sache, die dem so ein bisschen nahe kommt, aber nicht genau das Gleiche ist. Es gibt The Potions Cauldron, ja, schon wieder so ein englisches Wort, Apothecary, ja, keine Ahnung, also Apotheke, sagen wir mal auf Deutsch, so sieht es zumindest ungefähr aus. Das ist ein Getränkemarkt für Zauberer, würde ich einfach mal sagen. Da gibt es Butterbier und Co. in Flaschen abgefüllt. Und ich kann da aus Erfahrung berichten, weil ich den Shop tatsächlich auch in New York gesehen habe. Das ist auch wieder eine Kette. Und das war total süß, weil wenn man in New York da vorbeigegangen ist, konnte man durch Schaufenster schauen. Da standen überall auch die bunten Flaschen mit den Getränken rum. Es ist immer so ein bisschen an Harry Potter angelehnt, habe ich das Gefühl, aber natürlich, um Markenrechte nicht zu verletzen, nicht komplett genauso bezeichnet. Also es gibt da zum Beispiel Butterbrew Scotch, also ja, das ist schon so ein bisschen wie Butterbier. Dann gibt es aber auch Tears of a Wizard, also Zauberertränen. Das ist ein durchsichtiges Getränk. Die meisten Getränke dort, die sind ja abgefüllt in Flaschen und man kann sie halt so fertig kaufen. Die glitzern halt, wenn man sie schüttelt. Finde ich auch mal total cool, dieser magische Effekt. Schimmert mega schön. Ich habe mir tatsächlich auch mal so ein Lebensmittelglitzer gekauft, als ich selber Felix Felicis nachgebraut habe. Aus einem, so einem Harry Potter Buch, was ich zu Hause habe. Das ist, glaube ich, so eine To-Do-Liste für Harry Potter Fans und da steht ein Rezept für flüssiges Glück drin. Das habe ich mal nachgemacht. Ist ein schöner Schnaps. Schmeckt wirklich, also mir schmeckt der sehr gut. Und da habe ich auch dieses Glitzer reingemacht. Und das ist halt wirklich, du musst da wenig, also es reicht, wenn du, ich habe festgestellt, es reicht, wenn du wenig reinmachst. Und es macht einen ganz tollen magischen Effekt. Wie gesundheitlich fördernd, das ist, sei mal dahingestellt, aber sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Und das hat man bei diesen Flaschen eben auch zur Genüge. Und diese Flaschen werden halt auch über diesen Laden hinweg verkauft. Also es gibt es eben nicht nur in diesem Potions Cauldron, sondern es gibt diese Kette verkauft ihre Flaschen auch in anderen Läden. Ich habe zum Beispiel im The Shop Who Must Not Be Named in New York eine Flasche Butterbier gekauft, die ich dann mitgenommen habe ins Kino. Ich habe da nämlich Harry Potter und der Gefangene von Azkaban im Kino gesehen. Der lief da tatsächlich gerade, als ich da war, mega cool. Und da habe ich mir so ein Butterbier mitgenommen, um das Erlebnis perfekt zu machen. Und das war in der Flasche abgefüllt. Und das hat tatsächlich ganz gut geschmeckt. Ich hatte das Gefühl auch, dass es mir ein bisschen besser schmeckt als das auf der Studiotour. Ja, aber vielleicht habe ich mich inzwischen auch einfach an den super süßen Geschmack gewöhnt. Natürlich jetzt nicht wirklich Billo Banana, ne? Also die Getränke kosten irgendwie so zwischen 3 und 4 Pfund. So eine Flasche ist schon recht teuer, aber kann man mal machen, wenn man an der Unterkunft gespart hat. Genau. Ja, also was ich gesagt hatte, man kann bei diesen Shops eben auch durchs Schaufenster gucken. Da stehen halt diese ganzen bunten Flaschen. Es steht meist irgendwie ein Kessel im Schaufenster, der mit Trockeneis befüllt ist und natürlich einen wabernden Effekt so bringt. Und ich habe dann auch gesehen, wie sie gerade mit Kindern dann Getränke to go zusammenrühren, die aber natürlich in dem Zusammenrühren auch einen Effekt bilden. Also ähnliche Idee wie bei The Cauldron, wo man sich halt hingesetzt hat und das alles in Ruhe selbst gemacht hat. Da ist es halt eher so ein bisschen to go, aber trotzdem mit Spaßeffekt und besonders die Kinder waren total begeistert, habe ich da gesehen. Ja, also das für, wenn man es ein bisschen eilig hat, aber auf dieses Erlebnis nicht verzichten möchte. Genau, und weil wir ja jetzt bei kulinarischen Geschichten waren, kann ich noch kurz von einem Restaurant erzählen. In dem waren wir tatsächlich nicht. Aber das wird auch immer groß beworben. Das Restaurant heißt The Witchery by the Castle und der Name nimmt Bezug eben auf die Hexenjagd. Das Design ist tatsächlich so alt, dass es vielleicht auch so ein bisschen an Hogwarts erinnert. Und es wird auch gesagt, dass die Autorin selbst dort regelmäßig einkehrt. Weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist, aber wie gesagt, das ist für uns ja jetzt vielleicht auch nicht so spannend. Es ist tatsächlich aber meiner Meinung nach, also ich habe einen Blick auf die Karte geworfen, eher eine gehobene Gastronomie. Also der Afternoon Tea kostet da 50 Pfund und da habe ich kein magisches Erlebnis dabei. Also der klassische. Ne? Und dann kann ich auch einen mit Champagner oder so bestellen. Das ist dann dementsprechend noch teurer. Also schon eher gehobene Gastronomie, soll aber wirklich schön sein, wenn man wirklich gut essen gehen möchte in Schottlands Hauptstadt. Genau. So, und abschließend kommen wir jetzt noch einmal zu einem Ort bei unserem Stadtrundgang, der eigentlich gar nichts mit Potter zu tun hat. Und das ist so der Witz an der Sache. Und zwar gibt es das Artisan Roast Newtown. Das ist ein Café. Und da gibt es eben eine lustige Randnotiz zu. Der Besitzer brachte in Anspielung auf das Elephant House ein Schild an mit der Aufschrift J.K. Rowling never wrote here. Also einfach im Gegensatz zu diesem Elephant House, wo steht Birthplace of Harry Potter, hier hat J.K. Rowling Harry Potter verfasst, haben die einfach reingeschrieben, ja, J.K. Rowling hat hier übrigens nie geschrieben, damit werben wir. Und tatsächlich fand J.K. Rowling dieses Schild und schrieb darunter, and I never will. Vielleicht als kleine Provokation, es wird gesagt, dass sie über das Schild lachen musste und tatsächlich darüber nachgedacht hat, dort einmal zu schreiben, damit sie das Schild dann auch berichtigen kann mit bis auf dieses eine Mal. Ich fand die Geschichte einfach nur lustig, das mal so in Kontrast zu setzen, zu sagen, ja, also wir werben damit, dass die Autorin hier nie geschrieben hat. Und dieses Café ist tatsächlich nicht weit vom Carlton Hill. Das vielleicht auch noch mal ganz kurz zu erwähnen, wenn wir von Edinburgh sprechen. Das ist auch ein Berg, wie noch so ein Berg in der Stadt. Wirklich schön, mit wirklich schönem Aussichtspunkt, toller Aussicht. Gerade wir sind abends hochgestiegen und hatten dann bei Nacht einen wirklich schönen Ausblick auf die Lichter der Stadt. Und da sind auch ein paar historische Ruinen, Museum befindet sich da. Also wirklich schöner, kleiner Berg. Und um jetzt hier nochmal den Kreis zu schließen, tatsächlich kann man vom Balmoral Hotel, von dem ich vorhin sprach, von einigen Zimmern einen Blick auf diesen Berg werfen. Also es ist wirklich, die Stadt ist einfach, ich glaube, ihr merkt es, ich mag die Stadt wirklich wunderschön. Ich muss unbedingt mal zurückkehren. Sie ist auch einfach ein ganz, ganz toller Ausgangspunkt, um Schottland zu erkunden. Also klar, es ist jetzt nicht super dicht an den Highlands, aber man kann tolle Highlands-Touren von dort aus buchen. Und da kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zum Thema Get Your Guide, wovon ich vorhin erzählt hatte, worüber ich gerne Touren buche. Ich hatte zwar auch schon mal einmal das Problem, dass eine Tour tatsächlich nicht stattgefunden hat. Ich stand dann da und nichts ist passiert. Ich hatte nämlich keine Absagemail bekommen. Das hat sich dann aber auch alles sehr gut lösen lassen. Aber tatsächlich ist mir sowas auch schon mal passiert. Das ist natürlich nicht schön, war aber der gleiche Anbieter, bei dem ich vorher schon mal gebucht hatte und super zufrieden war. Robbie Tours. Und dementsprechend würde ich das jetzt nicht generell irgendwie als so negative Erfahrungen verbuchen, dass ich sagen würde, ich würde es nie wieder machen. Wir haben nämlich zwei Touren von Edinburgh aus gebucht. Und das bietet sich halt an, wenn man in so einer großen Stadt ist. Ne? Ich war ja auch mal in Newport in Wales und habe das als Ausgangspunkt für Erkundungen genutzt. War auch nicht schlecht. Also für die Sachen, also für meine Zwecke war es wirklich gut. Die Harry Potter Ziele, die dort in der Nähe waren, konnte ich gut erreichen. Allerdings, wenn man sagt, ich möchte jetzt nochmal wirklich was von der Stadt, von dem Land näher mitbekommen und mache so einen Tagesausflug, geführte Tour, dann bietet sich so eine kleine Stadt wie Newport tatsächlich nicht an. Also was heißt klein, es ist ja auch eine Studentenstadt, aber nicht so bekannt, dass da Touren starten. Und das ist natürlich in Edinburgh wirklich großartig. Du hast ganz viele Möglichkeiten, von dort aus das Land zu erkunden. Und wir haben das, wie gesagt, zweimal genutzt mit Get Your Guide. Wir haben eine Bustour gebucht. Ja, die war eher so wie eine Rentner-Kaffeefahrt, sag ich mal vom Stil. Ne? Also es war wirklich ein großer Bus. Zwischendurch lief ein bisschen Musik. Es gab Durchsagen, die der Busfahrer getätigt hat und uns von der Landschaft erzählen wollte. Es war tatsächlich sehr schwer zu verstehen. Erstmal waren viele Menschen in diesem Bus. Die Klimaanlage war sehr laut. Und er hatte ein, ja, für die Region sehr normalen schottischen Akzent, den man sehr, sehr schwer verstehen konnte. Und dementsprechend haben wir auf der Fahrt selbst nicht so viel von dem verstanden, was er erzählt hat, was wirklich schade war. Wir sind aber durch Glencoe gefahren, durch die Highlands so ein bisschen. Das war es schon wert, da durchzufahren. Wir haben dann zwischendurch mal angehalten, um Highland-Kühe zu füttern. Wir haben in Glencoe gehalten. Das war auch so typisch für Touristen. Da sind wirklich die bei diesen drei Bergen sind da die Touristenbusse, haben die Touristen ausgespuckt. Dann stand da ein Dudelsackspieler, hat gespielt. Man hat Fotos gemacht und ist wieder eingestiegen. Ja, also das ist natürlich auch, kann man diskutieren, ob das jetzt eine schöne Art des Reisens ist. Für den Tag hat sich das bei uns angeboten und war auch ganz schön. Und wir sind dann bis zum Loch Ness gefahren und sind dann mit einem Boot über Loch Ness geschippert, hatten noch ein bisschen Freizeit in der Stadt, sind dann wieder zurückgefahren, haben noch mal ein Päuschen in einer anderen kleinen Stadt gemacht, wo es so ein berühmtes Whisky-Eis gab und waren dann abends wieder in Edinburgh. Also das war wirklich, man ist da einfach wirklich gut angebunden. Die Tour war ganz nett. Ich weiß nicht, ob man jetzt Loch Ness erlebt haben muss. Es war jetzt kein absolutes Highlight, aber wenn man sagen möchte, man war mal da, dann ist es ganz schön. Und dann hatten wir noch eine andere Tour, die war so ein bisschen historisch auf das römische Schottland gelegt. Da haben wir uns hauptsächlich den Hadrianswall angeguckt und waren auch an einer Ausgrabungsstätte und so. Und das war in so einem klimatisierten Minibus mit, also da haben noch ein paar mehr Leute reingepasst, aber ich glaube, wir waren nur 8 Teilnehmer oder so. Und unser Tourguide war richtig cool. Also mit dem hat das so viel Spaß gemacht. Der hat so tolles Englisch gesprochen, dass wir ihn sehr gut verstanden haben. Wir konnten Fragen stellen, er ist direkt auf uns eingegangen, ist mit uns in Interaktion gewesen. Wir haben dann am Ende gesagt, das war richtig toll, haben uns bedankt und meinten, wow, und der hat so tolles Englisch gesprochen. Und wir konnten ihn so gut verstehen, im Gegensatz zu manch anderem Schotten. Und dann meinte er, ja, wenn meine Freunde mich hören würden, die würden mich auslachen, weil er hat gesagt, im Privaten spricht er natürlich niemals so ein reines Englisch. Das war auch interessant. Also der konnte anscheinend sehr gut umschalten. Ja, wir hatten einfach sehr viel Freude an dieser Tour. Wie gesagt, also das kann ich absolut empfehlen. Also macht das, wenn ihr in so einer großen Stadt Urlaub macht, also wenn ihr wirklich so einen Städtetrip macht und mehrere Tage dort seid. Ich liebe es, in Großstädten Urlaub zu machen. Ich liebe es aber auch, auf dem Land Urlaub zu machen. Ich finde, es hat alles sein Für und Wider. Aber wenn ihr wirklich mehrere Tage in einer großen Stadt seid und noch ein bisschen was vom Land kennenlernen wollt, also entweder ihr habt einen Mietwagen, bietet sich aber in der Großstadt ja auch nicht immer unbedingt an. Aber wenn ihr keinen Mietwagen habt, ich würde diese geführten Touren nicht unbedingt verteufeln. Also ich würde, auch wenn ich es euch empfehlen sollte, wirklich so einen Fokus legen auf diese kleinen Touren. Das ist schon ein bisschen schöner als mit so einem großen Bus. Aber das macht auf jeden Fall auch Spaß und kann einem wirklich auch echt viel Wissenszuwachs bringen, muss ich sagen. Genau, so jetzt bin ich hier nochmal so ein bisschen drumherum und wir haben jetzt irgendwie, glaube ich, jede Menge erfahren von der Stadt. Ich muss sagen, dass ich bei den Recherchen gemerkt habe, dass sich doch vielleicht einiges verändert hat und ich habe jetzt erstmal so den Teil abgesprochen, den ich weiß, also über den ich euch berichten kann, weil ich es vielleicht erlebt habe. Aber ich denke, wenn ich nochmal nach Edinburgh zurückkehre, würde ich das alles nochmal mir anschauen und vielleicht aus einer neuen Perspektive betrachten, gucken, was ist so dazugekommen, was ist für uns weiterhin interessant als Potterheads oder was hat sich verändert. Also wenn ich selbst vor Ort bin, denke ich, gibt es da auf jeden Fall Potenzial für eine weitere Edinburgh-Folge. Aber das ist soweit erstmal der Stand meines Wissens und dementsprechend werden wir das Thema Edinburgh jetzt erstmal zur Seite legen und in 2 Wochen uns mit etwas Neuem befassen. Und ich habe mir überlegt, ich möchte mit euch zu Hagrids Hütte. Hagrids Hütte und der verbotene Wald, das wird das Thema der neuen Folge sein. Ich werde euch mitnehmen in den Black Park. Der Black Park ist der Drehort von Hagrids Hütte in den ersten beiden Harry Potter Teilen. Ab dem 3. Teil ist das anders. Da wurde Hagrids Hütte in Glencoe gedreht, also in Schottland. Da war ich selbst noch nicht und dazu kann ich euch tatsächlich auch einfach noch nichts berichten. Das würde ich dann irgendwann gerne mal ergänzen, aber wir werden uns mit diesem ersten Drehort befassen. Wir werden uns mit Hagrids Hütte als Kulisse und Requisite befassen, die wir auf der Warner Bros. Studio Tour entdecken und genauso mit dem verbotenen Wald, der verbotene Wald in der Warner Bros. Studio Tour und auch im Black Park, wo eben Szenen des verbotenen Walds gedreht wurden. Genau, das machen wir in 2 Wochen, da hören wir uns wieder und ansonsten wünsche ich euch wie immer eine gute Reise, wenn ihr unterwegs seid und alles Gute, wenn ihr zu Hause verweilt und euch vielleicht auch einfach nur mal ein bisschen wegträumt, weil für einige steht der Urlaub vor der Tür und für andere ist er vielleicht noch ein bisschen in weiter Ferne, aber dann ja, träumt euch doch gerne zu eurem Lieblingsreiseziel. Vielleicht mit mir gemeinsam, vielleicht in 2 Wochen wieder. Ich freue mich auf euch und wie gesagt, vergesst nicht, mir auf Instagram zu folgen unter gleis_94drittel_podcast, damit ihr das Bildmaterial zu den Folgen nicht verpasst und kommentiert gerne, bewertet und liked gerne meine Beiträge. Das verschafft mir Reichweite. Ich freue mich immer über eure Nachrichten und ja, empfehlt den Podcast gerne euren Freunden, den Potterheads, die ihr so kennt. Und ja, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin,